damit einen schönen guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Ich begrüße Sie in den Medien-News für diese Woche, in denen soll es uns um die noch nicht allzu lang zurückliegende Attacke der Schadsoftware WannaCry geben, die die Frage in den Raum stellt bezüglich der Verantwortung der Nutzer in Sachen digitaler Kompetenzen. Außerdem schauen wir auf die künstliche Intelligenz und wollen eine Überlegung wagen, wie denn ein möglicher Umgang mit dieser aussehen könnte. Außerdem blicken wir auf den Umgang von Facebook und zwar mit Fake News sowie weiteren gefährlichen Inhalten im Hinblick auf den Gesetzentwurf von Mars. Da will Facebook neue Löschteams einstellen. Das Ganze hat sich Jolande angeguckt. So viel also zu den Themen. Ich wünsche ein gutes Hörvergnügen. Die künstliche Intelligenz ist ja schon lange keine rein futuristische Vorstellung der 1960er Jahre mehr, wie beispielsweise noch in Stanley Kubricks Film Space Odyssey. Apples Siri, Microsofts Cortana oder auch das sogenannte Smart Home Echo von Amazon mit Namen Alexa. Sie alle sind auf dem besten Weg, sich in den Alltag der Digital Natives zu integrieren. Dabei fällt mir jedoch vor allem eine Sache auf. Sie alle haben einen femininen Namen und feminine Stimmen. Da stellt sich dann für mich die Frage, warum denn eigentlich? Und hat das was mit realer Weiblichkeit zu tun? Könnte es sein, dass sich Entwickler und Nutzer im Umgang mit der künstlichen Intelligenz an der gesellschaftlichen Rolle der Frau orientieren? Wenn man den IT-Branchenverband Bitkom fragt, basiert die Entscheidung zum Weiblichen schlichtweg auf Ergebnissen der Marktforschung. In der Befragung von Bitkom bevorzugten rund die Hälfte der Männer eine weibliche Stimme, dagegen möchten das allerdings nur knapp ein Drittel der Frauen. Die Mehrheit der Frauen zieht es selbst vor, Auskünfte von einem männlichen Sprachassistenten zu bekommen. Bei den Männern wollen das lediglich 21%. Zu Antworten wie »Es ist mir egal, welches Geschlecht da zu mir spricht«, gibt es dabei keine Werte. Klingt also nicht unbedingt nach einer geringen Nachfrage zur weiblichen Stimme, aber komplett überzeugend klingt das jetzt auch nicht. Technikexperten und Expertinnen haben eine pragmatischere Erklärung. Es gehe dabei um Verständlichkeit. Höhere Frauenstimmen seien über Hintergrundgeräusche hinweg einfach besser zu hören. Bei Diskussionen im Netz, die die weiblichen Stimmen der Geräte ausgelöst haben, stimmen dem auch User zu.
Könnte es nicht einfach daran liegen, dass eine Frauenstimme im Allgemeinen schöner klingt und auch verständlicher ist? Einfach nur so, ohne Gendergedöns.
Aber ist es nicht gerade auch Gendergedöns, wenn man sagt, Frauenstimmen im Allgemeinen? Wer will denn das generalisieren und was ist überhaupt schöner an einer Frauenstimme? Eine Stimme, die Hilfsbereitschaft vermittelt, die aufmerksam, sympathisch und kompetent wirkt, das sagen die Hersteller von Alexa und Cortana. Die Stimmen dürften dabei überraschen, aber auf gar keinen Fall aufdringlich wirken oder nerven. Klingt für mich auch eher so, als würde ein Macho-Manager eine Assistentinnenstelle ausschreiben. Die Ursache für die hohe Frauenquote in der Gerätewelt ist also gar nicht so leicht zu beantworten. Man könnte es mit historischen Frauenbildern zumindest versuchen. Die Aufgaben, die die künstlichen Intelligenzen übernehmen, waren traditionell weiblich besetzt. Die meisten Sekretärinnen, die früher Terminkalender verwalteten, Anrufe entgegennahmen und Briefe aussetzten, waren Frauen. Aber dass die künstlichen Intelligenzen wegen veralteter Gender-Klischees weiblich sind, bestreiten ihre Hersteller. Siri, machst du alles, was ich sage? Klingt das in den Ohren mancher schon herausfordernd? Siri, lass uns Sex haben.
Für was für eine Art Assistent hältst du mich eigentlich?
Obszöne Anfragen wie Siri, lass uns ficken, gehört sicherlich zu dem, was Siri öfter hört. Dass Menschen bei derlei Geräten erstmal die Grenzen austesten, sei aus psychologischer Sicht jedoch normal. Doch macht Siris Antwort auch klar, wo die Prioritäten der Hersteller liegen. Der Benutzer soll tun und sagen dürfen, was er will. Die Reaktionen des Geräts sind dagegen frech, aber nicht zu schnippisch. Und überhaupt finde ich die Tatsache, dass die Systeme auf sexistische Kommentare überhaupt antworten können, spricht irgendwie für sich. Aber wenn ich Siri sexistisch beleidigen kann und sie sich gar nicht wehrt, suggeriert mir das dann nicht irgendwann, das sei normales weibliches Verhalten? Dass die Nutzer die Grenzen der Geschmacklosigkeit immer wieder austesten, zeigt sich auch beim Chatbot Tai von der Firma Microsoft. Als Unterhaltungsbot sollte sie für die Nutzer auf Twitter zur Verfügung stehen und das Unternehmen wollte sie, um den Lernprozess von Bots anhand ihrer Reaktionen auf die User-Kommentare zu beobachten und auf ihre Flexibilität und realistische Antworten auszubauen. Das ging allerdings in die Hose. Nicht mal 24 Stunden nach dem ersten Release twitterte Tai sexistische und xenophobe Mitteilungen auf Twitter, nachdem Nutzergruppen ihr diese beigebracht hatten. Könnte sich hier auch zeigen, wie sich Nutzergemeinden auf Twitter oft genug auch gegen reale Frauen richten? Wenn wir hier zum Beispiel nur Stefanie Sargnagel nehmen, die auf ihrem Twitter-Account als feministische Journalistin ständig mit heftigen Shitstorms seitens misogyner Accounts zu kämpfen hat. Trotz ihrem humorvollen Umgang mit sexistischen Idioten kann das schon übel aufstoßen. Aber wie sieht es mit dem generellen Umgang mit der künstlichen Intelligenz aus? Siri, muss ich nett zu dir sein?
Es tut mir leid. Ich fürchte, ich kann das nicht beantworten.
Ein Bitte und Danke fordern die Geräte von selber nicht ein. Sie beantworten die Anfragen auch so. Bleibt da die Höflichkeit auf der Strecke? Ein höflicher Umgang würde ja irgendwie voraussetzen, dass man künstliche Intelligenzen in einer Art und Weise tatsächlich menschlich oder autonom einschätzt, um ihnen eine gerechte Behandlung zukommen zu lassen. Und da gehen die Meinungen auseinander.
Es gibt Leute, die sich darüber Gedanken machen, ob man auch nett genug zum iPhone ist, während sich der Rest beim Thema künstliche Intelligenz eher Gedanken macht, ob sie nett zu uns sein wird. Die Angst vor Verrohung ist schlicht unsinnig. Kinder befehlen auch einem Hund, das Sitz, ohne zu Frauen degradierenden Monstern zu werden. Der beste Weg für Frau an Respekt zu kommen, ist doch intelligent und durchsetzungsstark zu agieren und nicht über sieben Ecke Dinge zu suchen, die man als Affront gegen den Feminismus sehen kann.
An dieser Stelle kann ich nur sagen, dass Entwickler wie beispielsweise Marion Sedone, die Cortanas Persönlichkeit für den deutschen Markt entwickelt hat, betonen, dass die Unternehmen nicht beeinflussen können, wie die Nutzer und Nutzerinnen mit den künstlichen Intelligenzen reden. Die Idee hinter der künstlichen Intelligenz ist, dass sie den Menschen unterstützt, wo immer die Unterstützung gebraucht wird. Und sie erhält für jeden persönlich die Bedeutung, die er ihr dabei zugestehen will. Dennoch ist es irgendwie auch ganz nett, einfach mal nett zu sein.
Wir machen hier an dieser Stelle einen kleinen Zeitsprung, nicht allzu weit in die Vergangenheit.
Also es war ab Freitag zu vernehmen, dass ein bestimmter Ransomware-Trojaner sich ausbreitet. Und das Besondere perfide an der ganzen Geschichte war, im Gegensatz zu denen, die wir letztes Jahr gesehen haben, dass es nicht nur ein Trojaner ist, sondern auch gleichzeitig ein Wurm ist. Das heißt, der hat eine Sicherheitslücke in Windows ausgenutzt und hat sich dementsprechend im lokalen Netzwerk, in dem er initial aufgetaucht ist, weiter verbreitet.
Ihnen wird es nicht entgangen sein, der Cyberangriff vom Wochenende, dem über 230.000 Computer in 150 Ländern zum Opfer fielen, neben vielen Unternehmen wie Telekommunikationsunternehmen und Ölkonzernen, traf es auch das rumänische Außenministerium und das russische Innenministerium und mehrere britische Krankenhäuser unter dem National Health Service. Christian und Frank vom Eigenbaukombinat in Halle haben uns Näheres zu den Ursachen dieser großen Attacke erzählt.
Die Lücke an sich wurde im April veröffentlicht. Das war eine Lücke, die vom amerikanischen Geheimdienst entdeckt wurde ursprünglich. Microsoft hatte diese Lücke im März schon gepatcht. Das heißt also, während der Veröffentlichung der Lücke hätte das Problem eigentlich schon behoben sein können von den Anwendern.
In erster Linie hat dieser konkrete Fall jetzt veraltete Betriebssysteme betroffen. Das heißt, es war vor allem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 betroffen. Und die konkrete Ursache ist schlicht und ergreifend, dass die neben der Tatsache, dass sie alt waren, auch nicht am aktuellsten Stand waren. Das heißt, es gab Sicherheitspatches, die das konkrete Problem behoben hätten, sofern denn jemand diese Patches auch eingespielt hätte.
Ja, das soll hier also heißen, so ein Update, ein stinknormales Sicherheitsupdate, wäre in jedem Falle die Lösung gewesen für den Rundumschlag vom vergangenen Wochenende?
Immer schwer zu sagen, ja, nein, 100% und so. Aber die Auswirkungen, die wir zum Beispiel bei der Deutschen Bahn gesehen haben oder beim Health Service in den Vereinigten Königreich, das wäre tendenziell nicht passiert, wenn die Patches zeitnah eingespielt worden wären.
Es scheint ja also ein sehr banaler Fehler gewesen zu sein, den hier erschreckend viele Firmen gemacht haben, wodurch es eben vergangenes Wochenende zu einer sehr großen Cyberangriffswelle kommen konnte. Und für Krankenhäuser in Großbritannien etwa hatte das tatsächlich so dramatische Folgen, dass Patienten heimgeschickt werden mussten. Bei einem reflexiven Blick, um zukünftig auch weitere Angriffe zu verhindern, muss man sich nicht unbedingt auf einzelne Regionen beschränken, wenn man quasi Institutionen und Privatpersonen sucht, die mangelndes Sicherheitsbewusstsein haben.
Ich würde mal behaupten, dass das durch die Bank weltweit irgendwie gleich miserabel aussieht an der Stelle. Also da nehmen sich die Unternehmen hier nichts gegenüber denen in Amerika oder irgendwo anders in der Welt. Wer schlicht und ergreifend solche alte Software benutzt, der ist halt solchen Gefahren halt definitiv ausgesetzt. Im Endeffekt krankt das dort an allen Ebenen. Das heißt, das fängt bei Verwaltungen an und hört bei kleinen Unternehmen auf. Da ist eigentlich jeder gefragt. Wichtig an der Stelle sind tatsächlich, dass man sich die Sachen anguckt, die vom BSI auskommen, dass man diese ganzen Sachen umsetzt, diese ganzen Tipps und Hilfestellungen. Und dass man halt einfach die Sicherheit im Unternehmen und in den Verwaltungen und in den IT-Systemen halt einfach mehr beachtet.
Soweit hier erstmal also sehr allgemein formuliert die Beschreibung und Einschätzung in Sachen Cybersicherheit von Frank und Christian aus dem Halleschen Eigenbaukombinat. Dort will man nun Anlaufstelle sein und die Gunst der Stunde nutzen und sensibilisieren für mehr Bewusstsein in Sachen digitale Sicherheit. Die beiden ITler geben zwar zu, dass man nicht gegen alle Angriffe tatsächlich geschützt sein kann, aber dennoch kann man einige Dinge berücksichtigen.
Versuchen die Mitarbeiter zu schulen, dass sie nicht blindlings auf alle möglichen Mails draufklicken. Man kann schauen, dass man die Sicherheitspatches alle zeitnah einspielt und da nicht irgendwelche komischen Ausreden vorschiebt, das nicht zu tun. Und viel mehr kann man da an der Stelle halt nicht machen. Das sind die üblichen Sachen halt.
Ne? Backups.
Genau, das, was man immer empfiehlt, Backups machen, am besten nicht das Backup irgendwie an der externen Festplatte angeschlossen lassen, sondern nach Möglichkeit auch die Festplatte abziehen und an einem anderen Ort auch aufbewahren und auch vor allen Dingen auch schauen, dass das Backup tatsächlich was geworden ist. Das vergessen auch viele und wenn es dann kritisch wird, dann funktioniert das Backup nicht.
Nun mag es sein, dass Sie schon Ihre Liste begonnen haben zu schreiben, Ihre Liste, um Ihre persönlichen Daten in Zukunft besser zu schützen. Auf der Liste steht jetzt vielleicht mindestens Backup machen und Sicherheitsupdate durchlaufen lassen. Generell kann das alles nicht schlecht sein, aber es gehört zum Verständnis digitaler Sicherheit noch ein bisschen mehr dazu, meinen Frank und Christian.
Ja, ganz wichtig an der Stelle ist, Sicherheit ist also auch keine Checkliste, die man irgendwie so abhaken kann, so wie heute habe ich 3 Tüten Sicherheit gekauft oder irgendwie sowas. Das ist halt ein Prozess, das ist die Bedrohungslage, oh mein Gott, jetzt benutze ich auch diese schlimme Worte, diese Bedrohungslage ändert sich irgendwie gefühlt täglich. Wir haben neue Sicherheitslücken, die über andere Wege versuchen, den Rechner vielleicht kaputt zu machen oder Daten zu extrahieren und so weiter, sodass es da diese goldene Regel nicht gibt. Also es ist immer so ein Nachdenken, bewusst machen vielleicht, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann hingeht, okay, ich habe Auto-Updates aktiviert und ich habe irgendwie eine Virenschutzsoftware installiert und sowas, das kann helfen, aber sorgt nicht automatisch für Sicherheit. Das ist etwas, was ganz wichtig ist.
Genau, also da fehlt es den meisten Leuten tatsächlich an so einem Verständnis für diesen Prozess Sicherheit, ne? Dass man nicht davon ausgeht, ich lege dann einen Schalter um und dann bin ich jetzt sicher, sondern ich muss komplett mein ganzes Denken und Handeln hinterfragen und mich darauf ausrichten, dass es halt Unsicherheiten im Netz gibt. Und konkret anfangen sollte man da eigentlich auch schon bei der Schulbildung. Also da sehen wir halt auch schon so ein ganz großes Problem, dass dort viel zu wenig an Medien- und Technikkompetenz vermittelt wird. Und das zieht sich dann natürlich über den gesamten Ausbildungsweg bis hin zu Schulungen in den Unternehmen.
Soweit Frank und Christian vom Eigenbaukombinat hier aus Halle, wo man sich als regionaler Anlaufpunkt versteht, auch für digitale und technische Fragen. Dazu bietet das Eigenbaukombinat viele Informationsveranstaltungen und regelmäßige Notaufnahmetermine an, um Ihnen bei Ihren Fragen zur Seite zu stehen. So kann es Ihnen erleichtert werden, die Verantwortung zu übernehmen für Ihre Daten und die Daten Ihrer Online-Kontaktpersonen. Und zu dem aktuellen, konkreten Cyberangriff vom letzten Wochenende findet am kommenden Samstag eine Informationsveranstaltung statt. Dort erhalten Sie nochmal nähere Hintergründe zu den Vorfällen, zu den Ursachen und was Sie vor allen Dingen ganz persönlich tun können, um Ihre Awareness in Sachen digitale Sicherheit zu steigern und wie Ihnen da quasi auch regionale Stellen helfen können, was jetzt quasi auch die Konsequenzen sind aus diesem Angriff, die Konsequenzen in regionaler Hinsicht sein können. Dazu dann also im Eigenbaukombinat am kommenden Samstag um 18 Uhr in der Landsberger Straße 3 hier in Halle an der Saale.
Ein 37-jähriger US-Amerikaner ermordet vor laufender Kamera einen Mann und lädt es auf Facebook hoch. Er veröffentlicht auch ein Ankündigungs- und ein Geständnisvideo. Sein Benutzerkonto wird 23 Minuten nach der ersten Meldung, jedoch erst 2 Stunden nach der Veröffentlichung des ersten Videos gelöscht. Warum kann ein Mordvideo so lange auf so einer Plattform existieren? Facebook wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass das Video ja erst sehr spät gemeldet wurde. Deshalb entstand auch die lange Reaktionszeit. Doch lässt sich die Problematik nicht einfach auf die User abschreiben. Facebook geriet nicht nur wegen solcher Videos in Kritik. Auch wegen fehlendem Engagement gegen Hate Speech, also Hassrede, und Fake News wurde in letzter Zeit viel über das soziale Netzwerk diskutiert. Die Verbreitung gefährlicher Inhalte in Bild und Video, wie zum Beispiel in brutalen Videos, und das Aufkommen von Fake News und Hate Speech steigt. Doch was können soziale Netzwerke gegen diese Tendenzen tun? Facebook gibt zum Thema gewalttätiger Live-Videos folgendes Statement ab.
Wir ermutigen unsere User, solche Fälle sofort zu melden, ohne zu warten, bis das Video zu Ende spielt. In akuten Situationen kann das auch heißen, dass wir den Livestream unterbrechen. Zudem beobachten wir regelmäßig Live-Übertragungen, falls sie ein bestimmtes Maß an Popularität erreichen. Sollte in diesen Sendungen ein Verstoß gegen unsere Community-Standards festzustellen sein, ergreifen wir umgehend Maßnahmen, beispielsweise eine sofortige Unterbrechung des Livestreams.
Facebook stellte nun über 3000 neue Mitarbeiter ein sogenanntes Community Operations Team. Das zeigt zumindest, dass Facebook nun Maßnahmen für mehr Sicherheit im Netzwerk trifft. Mark Zuckerberg begründete selbst, dass diese Entscheidung auf der steigenden Anzahl brutaler Inhalte beruht. Außerdem erklärt Facebook die Neueinstellung so.
Wir wollen das beste Community Operations Team haben, das mit den richtigen Sprachkenntnissen und Fähigkeiten schnell auf Meldungen reagiert und diese gewissenhaft prüft, täglich 24 Stunden am Tag.
Das neu aufgestellte Team soll Meldungen in Zukunft schneller bearbeiten.
Jede Meldung wird vom Community Operations Team, also von individuellen Personen in der jeweiligen Sprache, geprüft. Anschließend wird eine passende Maßnahme ergriffen. Das beinhaltet beispielsweise die Löschung von Inhalten, die Hassrede enthalten. Das Community Operations Team ist speziell für diese Aufgabe ausgebildet und arbeitet weltweit täglich rund um die Uhr. In unseren Büros arbeiten Tausende von Menschen.
Ist das auch eine Reaktion auf die wahrscheinlich zukünftige Verschärfung der Rechtslage? Im März wurde vom Bundesjustizministerium ein Gesetzentwurf vorgestellt, der sich vor allem gegen Fake News und Hate Speech richten soll. Volker Tripp ist politischer Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft. Diese will eine offene und freie digitale Gesellschaft erhalten und mitgestalten. Tripp erklärt den Gesetzentwurf so.
Nun, der Gesetzentwurf sieht vor, dass sozialen Netzwerken sehr hohe Bußgelder, nämlich bis zu 50 Millionen Euro, drohen, wenn sie bestimmte Inhalte nicht innerhalb einer kurzen Frist entfernen. Zum einen geht es um offensichtlich rechtswidrige Inhalte, die innerhalb von 24 Stunden entfernt werden müssen. Zum anderen geht es um sonstige rechtswidrige Inhalte, die dann in 7 Tagen entfernt werden müssen. Jetzt haben also Social-Media-Unternehmen das Problem, dass sie beurteilen müssen, wann irgendwelche Inhalte, die bei ihnen veröffentlicht wurden, offensichtlich rechtswidrig sind. Das definiert der Entwurf nämlich nicht. So, und um nicht in die Gefahr zu kommen, so ein Bußgeld verhängt zu bekommen, dürften die wahrscheinlich eine sehr rigide Löschpraxis an den Tag legen. Also sprich, im Zweifel werden die Social-Media-Unternehmen lieber Inhalte löschen, als sie dort stehen zu lassen, um eben Bußgeldern zu entgehen.
Die Kritik an dem Entwurf ist vor allem, dass soziale Netzwerke wie Facebook nun zum Ermittler, Richter und Henker über die Meinungsfreiheit werden könnten. Dazu auch Volker Tripp.
Die Prüflast, ob hier eine Straftat vorliegt oder nicht, wird damit ausgelagert auf die Social-Media-Unternehmen. Und eigentlich ist das ja die Aufgabe von Staatsanwaltschaften und von Gerichten, das zu beurteilen. Und genau deswegen liegt hier eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung vor.
Facebook selbst sagt jedoch, dass sie eben nicht Richter der Wahrheit sein können. Das wäre angesichts ihrer Reichweite nicht realisierbar und entspreche nicht ihrer Aufgabe. Das Netzwerk äußert sich wie folgt.
Wir möchten bessere Möglichkeiten schaffen, um mit unserer Community und externen Anbietern gemeinsam daran zu arbeiten, Falschmeldungen zu erkennen und ihre Verbreitung auf unserer Plattform zu verhindern.
Gerade Facebook sieht sich mittlerweile in ganz anderen Perspektiven. So schreibt Mark Zuckerberg an die Community, dass Facebook eine Plattform sein will, welche sich zu einem neuen Instrument für globale Vernetzung entwickeln möchte. Facebook wolle Wohlstand und Freiheit verbreiten, Frieden und Verständnis fördern, Menschen aus Armut befreien und die Wissenschaft voranbringen. Facebook sagt:
Unsere Gemeinschaftsstandards verbieten Hassrede, Terrorismus, Gewaltandrohung und Mobbing. Mit dem Wachstum unserer Plattform investieren wir in unsere Teams und arbeiten mit sorgfältig ausgewählten und renommierten Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass wir diese Standards konsequent und effektiv anwenden.
Doch Mark Zuckerberg und seine Mitarbeiter werden sich weiter der Kritik stellen müssen, bis Facebook sein Meldesystem überarbeitet hat. Nun tut sich die weitere Frage auf, was die steigende Verbreitung gefährlicher Inhalte mit sich bringt. Einen ähnlichen Gedanken hat auch Volker Tripp.
Wenn es tatsächlich mehr Hass im Netz gibt, dann muss man sich doch tatsächlich die Frage stellen, woher kommt das? Was ist die Ursache?
Umso wichtiger ist es nicht nur, neue Gesetze zu entwerfen oder neue Löschteams einzustellen, sondern sich auch als Regierung oder Netzwerk der Frage zu stellen, wie Hass sich immer mehr im Netz verbreiten kann. Durch Einschränkungen wird dem Thema gekonnt aus dem Weg gegangen. Dabei wäre es viel besser, in der Gesellschaft nach der Entstehung dieser Problematik zu suchen. Unternehmen wie Facebook sollten sich bewusst ihre Reichweite stärker gegen Hate Speech, Fake News und die Verbreitung gewalttätiger Inhalte einsetzen. Außerdem sollten sich solche Unternehmen klar machen, dass sie zum Beispiel auch als Politinstrumente benutzt werden, und sie sollten sich klarer und bewusster damit auseinandersetzen.
Das war's also mit den Mediennews für diesen Mittwoch, den 17. Mai. Ich gebe rüber ins Tagesaktuelle und wir hören uns nächste Woche wieder.